Zuhörer unseres Radios, wir schließen unsere Gedanken zum Friedensritus heute ab, mit dem, was ich Ihnen vortrage, und kommen dann zur Brotbrechung. Der Friedensritus bleibt Entwicklungsland, meint Professor Schnitzler. Wenn in südamerikanischen Ländern der Zelebrant in die Gemeinschaft ruft, der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch, dann geht ein Rauschen durch das Gotteshaus. In gelöster Herzlichkeit nimmt ein Nachbar die Hände des anderen und beide sprechen sich den Frieden zu. So ist es in vielen Ländern der Fall. So war es auch beim Eucharistischen Kongress in München 1960. Man gab sich nicht nur die Hand, sondern hielt die Hände der beiden Nachbarn fest, sodass ein mehrfacher lebendiger Ring um den Altar entstand. Jetzt ist der Friedensgruß hierzulande entschieden unterentwickelt. Den Handschlag hat man vielfach so unterbewertet, dass manche ihn gar nicht wagen. Die Verneigung hat sich wegen ihrer Förmlichkeit nicht durchgesetzt. Liegt es an der Kühle deutscher Lebensformen? Die Umgangsriten junger Leute versichern das Gegenteil. Das hat Nützel noch geschrieben, bevor es die Weltjugendtage gab. Sie werden ihn bestätigen. Man könnte mit einem unüberlegten, wild gestalteten Friedensgruß einen Tumult erreichen. Das war die Befürchtung und Schnitzler gibt das so wieder. Was soll geschehen? Wir dürfen jedenfalls in Deutschland nicht aufhören, ein schlechtes Gewissen zu haben, dass fast nur wir keinen Friedensgruß ertragen. Wir müssten die gelungenen Versuche besser miteinander austauschen. Wir sollten nicht müde werden, an dieser Aufgabe zu arbeiten. Das Wichtigste ist, dass wir sie ernst nehmen. Aus einem sonntäglichen Friedensgruß kann Friede wachsen. Das ist wirklich wieder so etwas ganz Eigenartiges in unserem Land. Nirgends gibt es Schwierigkeiten mit dem Friedensgruß, bloß wir haben Probleme damit. Man könnte einen Tumult erreichen. Entschuldigung, so ein Blödsinn. Wenn man dem anderen einfach freundlich, ihn anblickend die Hand reicht, wie soll dann Tumult ausbrechen? Also ich halte das schon für wichtig, dass wir auch uns aus unserer Steifheit herauslösen. Vielleicht hängt das auch damit zusammen, dass ich viel in Italien zu tun habe. Dort ist das einfach ein ganz herzlicher, ein schöner Moment in der Heiligen Messe. Man schaut dem Nachbarn vor Freude ins Gesicht, man drückt ihm die Hände, auch wenn man ein Fremder ist. Wenn man die Menschen im Gottesdienst nicht kennt, man fühlt sich aufgenommen in die Gemeinschaft der Feiernden. Es ist wirklich schon ein Problem, wenn wir alles, wirklich alles immer nur durch den Verstand gehen lassen müssen bei uns. Und dann wundern wir uns und sind unglücklich über diese Rationalität und dass es so kühl wird in unseren Gottesdiensten, in unseren Beziehungen. Aber alles, was irgendwie in dieser Richtung geht, das ist uns dann schon zu persönlich. Da könnte der andere ja mir zu nahe treten. Das lehnen wir dann ab. Aber glücklich sind wir auch nicht damit. Also sollten wir vielleicht wirklich auch diesen Gestus auch wagen. Der Friedensgruß ist nach Schnitzler zweigeteilt. Vor dem Austausch des Friedenswunsches unter den Leuten steht der Friedenswunsch des Pfarrers an die Gemeinde. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Man könnte irrtümlich meinen, dieser Ruf sei nur ein Signal für den Austausch des Friedens unter den Anwesenden. Er ist mehr. Der Friede zwischen Pfarrer und Gemeinde wird proklamiert durch den Friedenssegenswunsch. Alle Spannungen, Missverständnisse, Ärgerlichkeiten, Streitereien zwischen Priester und Gemeinde oder Teilen der Gemeinde werden hinweggewünscht. Ein schöner Ausdruck im positiven Sinn. Nicht hinweggezaubert, hinweggewünscht. Vielleicht gelingt die Einführung des Friedensgrußes im Raum der Gläubigen deshalb nicht, weil der Friede der Pax zwischen Zelebrant und Mitfeiern nur Formel bleibt, nicht Wirklichkeit wird. Der rasche Gruß enthält eine lange, aber eine ernste Aufgabe. Die Brotbrechung. Die bisherigen Texte und Riten gaben der Heiligen Messe eine äußerst kulturvolle Form. Denken wir zurück an Hochgebet und Sanctus, an Wandlung, Herrengebet und Friedensgebet. Nun kommt wieder einmal ein menschliches, häusliches, erdnahes Element in den heiligen Bereich. Man hört ein leises Knacken. Da wird etwas zerteilt. Der Priester vollzieht einige Handreichungen, die für den Mitfeiernden nicht ganz klar erkennbar sind. Es ist wie an einem häuslichen Tisch, die Brotbrechung. Von diesem kleinen Geschehen hat die heilige Messe jahrhundertelang ihren ersten Namen empfangen, Fractio Panis, Brotbrechung, weil die Handlung auffiel, und weil ihr eine bedeutungsvolle Aussage innelag. In einer Papst- oder Bischofsmesse des frühen Mittelalters kamen zur Brotbrechung alle Priester herbei. Zu ihnen traten die Altardiener. Sie brachten linnene Tücher oder Säckchen und hielten sie sorgsam unter die Brote, die zerbrochen wurden. Es waren trockene, ungesäuerte, harte Brote, den Matzen der Juden ähnlich, also der Brote, die sie benutzten beim Paschamahl. Flach, handgroß im Durchmesser. Durch die Brechung erhielt man völlig unregelmäßige Stücke, die für die gläubigen Kommunion verwendet wurden. Die absplitternden Brocken und Krumen nahmen die Altardiener in ehrfürchtige Obhut. Diesem altrömischen Ritus entsprach im alten Gallierlande, im merowingischen Frankenreich, ein paralleler und doch andersförmiger Ritus. Die Hostienbrote hatten nämlich Brezelform. Die Hostien für die Ausspendung erlangte man rasch durch senkrechtes Abschneiden der Teile. Und damit entstand die Urform der heutigen kleinen Hostien. Die Brotbrechung musste in der römischen Liturgie vom Bischof bzw. Priester durch tiefsinnige Sonderteilungen ergänzt werden. Notwendig war ein Stückchen zur Aufbewahrung für die nachfolgende Messfeier. Ein anderes wurde herbeigebracht, das der letzten vorhergehenden Messe entstammte. Es war dazu bestimmt, in den Wein eingetaucht zu werden, damit die Verbundenheit von Messe zu Messe deutlich wurde. Ein Stückchen war darüber hinaus notwendig, um das sehr harte Brot aufzuweichen, damit es überhaupt vom Priester konsumiert werden konnte. Aus der gesamten Brotbrechung mussten einige Teile zurückbleiben zur Aufbewahrung für die Kranken und für die heilige Kommunion in einem Fall der Not. Das alles wurde nicht mehr verstanden, ging verloren. Die kleinen Hostien machten es überflüssig. Doch die Brechung konnte und wollte man nicht fallen lassen. Wenigstens ein Stücklein von der großen Hostie wollte man abtrennen, um die Mischung mit dem konsekrierten Wein tätigen zu können. So entstand der Ritus, der bis heute üblich ist. Man kann und soll die Brotbrechung erweitern für einen kleinen Kreis von Kommunikanten. Selbst dann bleibt der Ritus bescheiden und unauffällig. Trotzdem erkennt der Beobachter die praktische häusliche Bedeutung. Es wird dann in einem nächsten Schritt dargelegt, was in spiritueller Hinsicht die Brechung des Brotes bedeutet. Wir denken zunächst an den gebrochenen Leib des Herrn am Kreuz, das Wertschnitzer ab, das wir überhaupt nicht haben, diese Ausdeutung. Er denkt vielmehr an den einen Leib des Herrn, der aus vielen Gliedern besteht. Er zitiert die Didache, ein Schreiben aus dem 2. Jahrhundert. Wie dieses gebrochene Brot über die Berge zerstreut war und gesammelt eins wird, wurde deine Kirche von den Enden der Erde gesammelt zu einem Reich. Darüber hören wir aber ein späteres Mal mehr. Ich darf Ihnen den Segen spenden auf die Fürsprache Gottes, Mutter der Engel und Heiligen des Himmels. Segne, heile und behüte sie, dein mächtiger und gütiger Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.